Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid zu unserer heutigen Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe Love Nature, Hate Fascism. Wir sind die Naturfreunde Dortmund Nord, setzen uns in dieser Veranstaltungsreihe mit dem Verhältnis von Ökologie und Umweltbewegung und der extremen Rechten auseinander. Bei der letzten Veranstaltung ging es um Einflüsse und Kontakte der extremen Rechten zum Ökolandbau, aktuell vor allen Dingen, aber auch ein bisschen geschichtlich. Wenn ihr die Veranstaltung verpasst habt, könnt ihr die nachhören bei Radio Nordpol. Und heute wollen wir uns historisch mit dem Verhältnis beschäftigen, und zwar ganz konkret mit dem Verhältnis der Demeter oder besser biodynamischen Bewegung, Wirtschaftsweise, zum Nationalsozialismus. Wir finden das ein sehr spannendes Thema in Diskussionen um Anthroposophie, um Waldorfpädagogik, das Verhältnis zu extremen Rechten, die wir geführt haben, sind wir immer wieder auch zu Demeter gekommen. Und es ging darum, okay, wie rechts ist das jetzt? Welche Kontakte gibt es da? Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir uns jetzt differenziert mit dem Thema auseinandersetzen können. Ich habe mich sehr gefreut, als ich eben die Studie entdeckte, die im letzten Jahr erschienen ist, die sich eben nun sehr intensiv damit auseinandersetzt, wie denn genau das Verhältnis von Demeter zum Nationalsozialismus war. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Maggie Pischel und Jens Ebert, die Studie geschrieben haben.
Zusammen mit Susanne Zornin.
Genau. Genau. Und uns heute diese Studie vorstellen. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Ja, also natürlich auch ganz herzlichen Dank von unserer Seite für die Einladung und für euer Interesse. Ich vermute, dass unsere Frage nach der NS-Nähe der biodynamischen Bewegung auch für euch als Naturfreundinnen nicht ganz fremd ist. Die Vorstellung, dass der Nationalsozialismus grundsätzlich grüne Ziele verfolgt, ja sogar die Anfänge der deutschen Ökologiebewegung mitbegründet hätte, ist, wie wir im Rahmen unserer Studie festgestellt haben, bis heute weit verbreitet. Vor etwa 30 Jahren wurde das Verhältnis von Naturschutz und Nationalsozialismus zum Gegenstand wissenschaftlicher Debatten, die auch von den damaligen staatlichen Natur- und Umweltschutzbehörden gefördert wurden. Die Bedeutung ökologischer Landwirtschaftskonzepte für das NS-Regime ist jedoch erstaunlicherweise bis heute weitgehend unerforscht geblieben. Vermutlich liegt es unter anderem daran, dass sich das Bundeslandwirtschaftsministerium für dieses Thema scheinbar nicht zuständig fühlt bzw. es als nachrangig bezeichnet. Die für uns unerwartet große Menge an Korrespondenzakten führender Nationalsozialisten zu dem Thema dokumentieren jedoch das Gegenteil. Sie belegen, dass alternative Landbaukonzepte sogar eine überraschend große Rolle bei der Auseinandersetzung und Positionsfindung innerhalb des NS-Regimes gespielt haben. Eine Untersuchung darüber steht unseres Erachtens nach noch aus. Das Verhältnis der biodynamischen Bewegung zum NS-Regime und die Frage nach ideologischen Überschneidungen, und genau darum geht es ja in dieser Studie, wurde dagegen seit den 1980er Jahren immer wieder untersucht, auf vielfältige Weise beleuchtet und aus den unterschiedlichsten ideologischen, politischen und weltanschaulichen Positionen bewertet. Auch in den Medien taucht das Thema regelmäßig auf, sei es im Zusammenhang mit Waldorfschulen, der anthroposophischen Medizin oder der Diskussion um rassistische Passagen in Rudolf Steiners Schriften. Dieses weite Spektrum haben wir in unserer Studie jedoch nur dann berücksichtigt, wenn es in den Schriften der biodynamischen Bewegung auftauchte oder eine Rolle gespielt hat. Unser Kernthema war die Biodynamik und nicht die Darstellung von Steiners Geschichtsbild. Die Frage ist also, was können Sie Neues von dieser Studie erwarten, was haben wir gemacht? Zunächst ist das die erste wissenschaftliche Studie zum Thema Biodynamik und Nationalsozialismus, die bemüht ist, offenzulegen, wie sie NS-Nähe definiert. Es gibt bereits einige Arbeiten, die dieses Verhältnis zum Thema hatten. Zum Beispiel von Peter Staudenmayer, Werner Trosbach, Uwe Werner oder auch unsere eigene frühere Studie über die deutsche Versuchsanstalt der SS. Daran konnten wir in dieser aktuellen Demeter-Arbeit natürlich auch anknüpfen, aber ein sogenanntes Aufarbeitungsprojekt wie dieses erfordert nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Die Studie wurde zum Beispiel von vornherein von einem wissenschaftlichen Beirat begleitet und tatsächlich waren deren Perspektive von außen auch immer wieder ein wichtiges Korrektiv für uns. Etwa bei einer unserer Kernfrage, wie genau definieren wir NS-Nähe? Um das zu beantworten, haben wir ähnlich wie andere Studien, die sich mit der Rolle von Vereinen, Organisationen oder Ministerien in der NS-Zeit befasst haben, drei verschiedene Belastungskategorien definiert. Eine formale Belastung, also die Frage nach Mitgliedschaften in der NSDAP und in als verbrecherisch eingestuften Organisationen wie der SS. Zweitens, einer Belastung aufgrund konkreter als kriminell eingestufter Taten innerhalb des NS-Terrorapparats und drittens, in unserem Fall besonders wichtig, der Frage nach den ideologischen Überschneidungen mit dem Nationalsozialismus. Auch hier mussten wir zunächst herausarbeiten, was genau gemeint ist, wenn wir auch aus heutiger Perspektive von NS-Ideologie sprechen. Wir verstehen darunter die Zustimmung bzw. Ablehnung der für uns zentralen programmatischen NS-Ideologeme Rassismus, Antisemitismus, Imperialismus, Chauvinismus und die Vernichtung unwerten Lebens. Zu den Ergebnissen. Was die Mitgliedschaften in der NSDAP anbelangt, diese haben wir erstmals von mehr als 500 Mitgliedern der biodynamischen Verbände ermitteln können. Sie lag demnach bei knapp 10%. Zum Vergleich, etwa 20% aller wahlberechtigten Deutschen waren im Mai 1945 Parteimitglieder. Einräumen müssen wir allerdings, dass diese Zahl vorläufig ist, bleibt. Die Ermittlung der Mitglieder hat sich nämlich als extrem schwierig erwiesen, weil es keine zentrale Mitgliederkartei gab. Also davon waren wir eigentlich am Anfang, als wir die Studie begonnen hatten, ausgegangen, aber das gab es sozusagen eben nicht. Da mussten wir also daher sehr mühsam aus verschiedenen Quellen rekonstruieren und das ist natürlich auch eine große potenzielle Fehlerquelle. Hinzu kam, bei einem Teil der Mitglieder, die wir namentlich ermitteln konnten, fehlten uns persönliche Daten, die man besonders bei gängigen Namen wie Müller, Meyer oder Schulze benötigt, um eindeutig NSDAP-Mitgliedschaften nachweisen zu können. Die beiden anderen Fragen nach den konkreten Taten und den ideologischen Überschneidungen haben wir anhand zahlreicher Quellen aus insgesamt über 30 Archiven sowie den Fachzeitschriften untersucht. Allein im Bundesarchiv sind wir auf eine unerwartet große Menge an Quellen gestoßen. Das ist zunächst angesichts dieses relativ kleinen, volkswirtschaftlich unbedeutenden Verbands mit weniger als 2000 Mitgliedern schon an sich bemerkenswert. Wie kam es dazu? Zum einen wurden Biodynamiker im Rahmen der NS-Gegnerforschung als Anthroposophen von der Gestapo und dem Sicherheitsdienst überwacht. Allein deren Akten umfassen schon mehr als 10.000 Seiten. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass von den NS-Chefideologen zu keinem Moment bezweifelt wurde, dass die Anthroposophie und ihre Praxisfelder mit dem Nationalsozialismus inkompatibel sind, also ideologisch nicht zusammenpassen würden. Andererseits gibt es mindestens noch mal genauso viele Akten verschiedener Ministerien und SS-Ämter, die entweder untereinander über die biodynamische Wirtschaftsweise oder auch mit dem biodynamischen Reichsverband kommuniziert haben. Grundsätzlich wird auch daran deutlich, dass der Reichsverband keineswegs im gesamten NS-Staat willkommen war, sondern vielmehr für Unruhe sorgt, und zwar bis in die höchste Parteispitze. Insgesamt konnten wir dank der umfangreichen Quellen viele Lücken der biodynamischen Geschichte schließen. Unsere Ergebnisse weichen teilweise ab von den eingangs erwähnten Arbeiten, das heißt, manche These konnten wir nicht bestätigen, weshalb wir einige Zusammenhänge anders und neu bewerten. Dazu ein Beispiel. Die Annahme etwa von dem amerikanischen Historiker Peter Staudenmayer, dass die biodynamische Landwirtschaft und der Nationalsozialismus gleiche Wurzeln hatten und es deshalb nach 1933 selbstverständlich zur Zusammenarbeit kam, ist, wie wir festgestellt haben, mittlerweile sehr weit verbreitet. Zum Beispiel wurde anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Biodynamik im vergangenen Jahr im Deutschlandradio gesagt, dass das bodenorientierte Denken der Anthroposophen und die esoterischen Interessen führender Nationalsozialisten sich im NS-Staat quasi gesucht und gefunden hätten. Und dadurch hätte eine ideologische Nähe zwischen beiden bestanden und das wiederum hätte zu Kollaboration und einer Blüte der Biodynamik in der Diktatur geführt. Auf den ersten Blick scheint es auch irgendwie plausibel, wenn man zum Beispiel an Begriffe wie Blut und Boden oder die esoterischen Neigungen einiger NS-Führer denkt. Und tatsächlich entstanden sowohl die Bewegung der Biodynamik als auch des Nationalsozialismus etwa zur gleichen Zeit im Umfeld der sogenannten Reformbewegungen. Eine Gemeinsamkeit all dieser damaligen Reformgruppen bestand darin, dass sie sich gegen ähnliche Feindbilder wandten, wie den Kapitalismus oder generell die Rationalisierung des Lebens. Trotz dieser Gemeinsamkeiten unterscheiden sich die beiden Bewegungen, also NS und Biodynamik, jedoch grundsätzlich in der Frage, um die es in dieser Studie geht. In sämtlichen biodynamischen Organisationsdokumenten, also Publikationen, Statuten, Schriftverkehr, einschließlich der kurzen Phase vor 1924 und dem landwirtschaftlichen Kurs selbst, konnten wir keine Zustimmung zu den programmatischen Ideologemen des Nationalsozialismus finden. In den Schriften der biodynamischen Bewegung spielten Antisemitismus und Rassismus keine Rolle. Das ist sogar für die Phase vor dem Nationalsozialismus bemerkenswert, in der rassentheoretisches Denken nicht nur salonfähig, sondern zutiefst gesellschaftlich verankert war. Also es gab auch schon vor 1933 Turn- oder Gartenvereine, die Juden explizit ausgeschlossen haben. Für uns war das ein wichtiges Zwischenergebnis und für die Weiterarbeit ergab sich daher eine neue Fragestellung. Wenn Biodynamiker, wie wir aufgrund unserer Analyse nun annehmen, in ihren Anfängen keine Anhänger der NS-Ideologie waren, warum waren sie dann 1933 sofort bereit, sich in das NS-Regime einzuschreiben und damit ein verbrecherisches System zu stabilisieren? Im Folgenden fassen wir kurz die Etappen dieses widersprüchlichen Prozesses zwischen Repression und Kollaboration, Aufstieg und Fall der Biodynamik während der NS-Diktatur zusammen. Erstens, in der ersten Phase bis Ende 1933 geriet der Reichsverband trotz größter Bemühungen um Anschluss tatsächlich in eine sehr kritische Lage. Denn die Biodynamik wurde anfangs von dem gesamten nationalsozialistischen Agrarapparat abgelehnt und war besonders für die IG Farben, einen der wichtigsten Bündnispartner des NS-Regimes, ein Dorn im Auge. Und das schon seit Ende der 1920er Jahre, seitdem die damals junge, sehr rebellische biodynamische Bewegung in ihrer ersten Publikation die IG Farben heftig angegriffen hatten. Ohne Unterstützung in der Diktatur wäre der Reichsverband jedoch zwangsläufig nach kurzer Zeit an den agrarpolitischen Veränderungen im Zuge der sogenannten Erzeugungsschlacht gescheitert. Es geht deutlich aus den Akten hervor, dass die Agrarbehörden, der Reichsnährstand und besonders die Nahrungsmittelwirtschaft nicht bereit waren, diesen kleinen Provokateur, dessen Methode zudem als komplett ertragsschwach galt, zu dulden. Daher die nächste Frage, wie konnte der Reichsverband trotz dieser offensichtlichen Ablehnung in dem NS-System überhaupt Fuß fassen? Rettung kam erst Anfang 1934 durch Rudolf Hess. Er war der einzige Mann im NS-Staat, der aufgrund seiner Machtbefugnisse als Stellvertreter des Führers überhaupt in der Lage war, sich gegen den mächtigen Agrarapparat durchzusetzen. Und das tat er, indem er eine Art Burgfrieden erzwang. Obwohl die Agrarwirtschaft definitiv nicht zu seiner Kompetenz gehörte, verlangte Hess eine umfassende landwirtschaftliche Prüfung der Biodynamik, die vom sogenannten Reichsnährstand organisiert und betreut werden sollte. Bis darüber Ergebnisse vorlegen, sollte der Verband laut Hess als potenzielle zukunftsfähige, gesunde Landbauweise weiterarbeiten können und vor Polemik und weiteren Angriffen aus der Presse oder anderen Behörden geschützt werden. Die Akten belegen auch, dass selbst nach dieser vorläufigen Schutzverordnung durch Hess der Reichsverband nur deshalb weiter existieren konnte, weil gleich mehrere seiner Mitarbeiter immer wieder damit beschäftigt waren, Sonderregelungen für diesen Reichsverband durchzusetzen. Also das ist ganz spannend, das in den Akten zu lesen. Irgendwie, also die weigern sich einfach irgendwie mit denen zu kooperieren. Und dann muss sozusagen irgendwie immer noch ein Schreiben hinterhergeschickt werden. Der Stellvertreter des Führers wollte das und dann klappt es auch. Aber also daran ist einfach wirklich ersichtlich, die hätten irgendwie nicht existieren können ohne diesen großen Schutzschirm. Als nächstes wäre zu fragen, weshalb sich Rudolf Hess mit so großem Engagement und bürokratischem Aufwand für die Biodynamik eingesetzt hat. Die häufig vertretene These, dass es mit seiner Esoterik oder sogar mit einer Sympathie für die Anthroposophie zusammenhing, konnten wir nicht bestätigen. Vielmehr interessierte er sich aus gesundheitlichen Gründen generell für Lebensreformansätze, besonders aus dem Bereich der Medizin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er und auch andere frühe Nationalsozialisten die Biodynamik im Milieu neuer Reformkuranstalten bereits in den späten 1920er Jahren als gesunde Landbauweise kennengelernt haben. Denn es gab damals Ärzte, die neue Krankheitserscheinungen mit einem gestörten Mineralstoffwechsel und in Verbindung mit Chemiedünger brachten. Da Demeter als erster Anbieter Zertifikate für kunstdüngerfreie Produkte entwickelt hatte, wurden ihre Erzeugnisse nicht nur in anthroposophischen Kinderheimen, sondern eben zunehmend auch in diesen neueren Kuranstalten als Diätkost angeboten, also regelrecht als Heilmittel. Und das ist unseres Erachtens nach auch der Grund dafür, dass Hess und kurz darauf auch weitere NS-Führer, die an Alternativen zum Kunstdünger interessiert waren, sich ausgerechnet für die Biodynamik und nicht für andere Konzepte eingesetzt haben. Tatsächlich gab es neben der Biodynamik mindestens zwei weitere alternative Landbauansätze von Ewald Könemann und von Wilhelm Büsselberg, die dem Nationalsozialismus ideologisch sogar wesentlich näher standen. Das heißt, für Hess war ganz offensichtlich die ideologische Ausrichtung nicht wirklich ausschlaggebend. Sein Interesse galt vielmehr den praktischen Erfahrungen der Biodynamiker bei der chemiefreien Düngung und auf größeren Gütern und ihrem ausgefeilten landwirtschaftlichen Schulungskonzept. In diesen Punkten waren die Biodynamiker den anderen Konzepten einfach weitaus überlegen. Wir gehen also davon aus, dass Hess dem biodynamischen Reichsverband zur Weiterexistenz verhalf, weil er von der Bedeutung der chemiefreien Düngung für die Volksgesundheit überzeugt war. Er wollte sie zu einem Teil seiner Idee für das NS-Gesundheitssystem machen. Während man also in der ersten Phase bis Anfang 1934 auf keinen Fall von allgemeiner Akzeptanz oder gar Kollaboration sprechen kann, dokumentiert die Korrespondenz zwischen Amt Hess und dem Biodynamischen Reichsverband circa ab Mitte 1934 detailliert, wie sich die beiden Vorstände, Erhard Bartsch und Franz Dreitags, zunehmend auf die NS-Strukturen eingelassen haben, wie sie durch einzelne Mitarbeiter von Hess regelrecht aufgebaut wurden und welchen Einfluss dies wiederum auf die biodynamischen Akteure hatte. Wie kam es dann im Folgenden dazu, dass der Reichsverband zunehmend auch durch andere NS-Führer Anerkennung bekam, sogar vom Agrarministerium? In den Jahren 1934 bis 1941 griffen in Bezug auf den Reichsverband Kollaboration und Repression dramatisch ineinander. Spätestens mit Beginn des Jahres 1933 und dem bevorstehenden Krieg trat für die biodynamische Bewegung eine unerwartete Wende ein, die für ihre Akteure wohl etwas märchenhaft war. Die NS-Politiker erhofften nun vom Reichsverband Unterstützung für die immensen Siedlungsvorhaben in den besetzten Gebieten. Erst ab diesem Moment waren die Mitglieder des Reichsverbands durch die Erfolge regelrecht euphorisiert und hofften auf den großen Durchbruch. Der Vorsitzende, Erhard Bartsch, schickte mit Kriegsbeginn immer wieder neue Denkschriften an verschiedene NS-Behörden, in denen er auf den besonderen Nutzen der Biodynamik in der Kriegswirtschaft und insbesondere in Bezug auf die Siedlungen in Polen hinwies. In dieser Phase kam es zu etlichen Besuchen von NS-Funktionären auf dem Vorzeigehof der Biodynamiker Marienhöhe. Es wurden gemeinsame Vereine gegründet und einige NS-Institutionen machten es sogar möglich, dass der Reichsverband eine eigene Bildungsstätte, das sogenannte Demeterhaus in Bad Saarow, aus der Taufe heben konnte. Höhepunkt dieser Anerkennung war der Besuch des Landwirtschaftsministers Walter Daré auf Marienhöhe im Sommer 1940 und vor allem dessen anschließende Erklärung, der Biodynamik in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken zu wollen. Diese Erklärung wiederum muss die Agrarindustrie in Alarmbereitschaft versetzt haben. Sie löste eine Offensive der IG Farben in Form einer umfangreichen Kampfschrift gegen die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise aus. Diese wurde kurz darauf an alle einschlägigen Partei- und Staatsstellen versandt und deren Argumentation wurde als Grundlage des kurz darauf eintretenden Verbots verwendet.
Okay. Als dann der mächtige Protégé der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, die ich dann kurz immer jetzt BDW nennen werde, 1941 nach England flog, gewannen die Gegner der BDW in der NS-Führung die Oberhand. Im Kontext der anschließenden reichsweiten Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften am 4. Juni 1941 wurde auch der Reichsverband aufgelöst und den Mitarbeiterinnen jedwede anthroposophische Tätigkeit untersagt, jedoch nicht biodynamische Betätigung. Oft ist auf die Janusköpfigkeit der NS-Bewegung eingegangen worden. Forderte die eine NS-Fraktion den Kampf gegen die gewinnorientierte Agrarindustrie und Raum für ein traditionelles bäuerliches Leben, so wusste man andererseits sehr wohl, dass neuer Lebensraum nur durch höchste Rationalität im Bund mit den Industriemagnaten erobert werden konnte. Mit dem Verbot des Reichsverbandes am Vorabend des Überfalls auf die Sowjetunion hatte die Fraktion die Oberhand gewonnen, die mit den modernsten Mitteln, so auch einer hochindustrialisierten Agrarwirtschaft, den Vernichtungskrieg vorantrieb. Im Zusammenhang mit der Gestapo-Aktion, also gegen Geheimlehren, war es bei den Mitgliedern der BDW nur zu vereinzelten, meist kurzfristigen Verhaftungen gekommen. Einzig der Vorstand des Reichsverbandes, Erhard Bartsch, blieb fast 6 Monate in Einzelhaft. Das erste Gestapo-Verhör von Bartsch entbehrte nicht einer gewissen Absurdität. Im Sinne ihrer Verschwörungstheorie, die anthroposophische Bewegung könne die Partei unterwandert und insbesondere Rudolf Hess manipuliert haben, wurde im Verhör gezielt nach Kontakten zu Staats- und Parteistellen gefragt, um den Beschuldigten belasten zu können. Bartsch nun gab einen rasanten Abriss seiner vielfältigen Kontakte zu führenden Nationalsozialisten. Anschließend gab er zu Protokoll, kurz vor seiner Verhaftung sei ihm ein Befehl Himmlers übermittelt worden, eine 18.000 Morgen große Wirtschaft im Interessensgebiet KL Auschwitz solle in biodynamische Bewirtschaftung übernommen werden. Im Sommer 1941, als Bartsch auf eine Lokalbesichtigung in Auschwitz wartete, stand die Überschreitung der Grenze hin zum Massenmord noch bevor. Zweifellos bedeutete Auschwitz damals noch etwas anderes, als heute unweigerlich mit dem Begriff assoziiert wird. Und dennoch, man ahnt, wie nah Bartsch und die BDW an die Dimensionen der Verbrechen herangekommen waren. Das Verbot des Reichsverbandes setzte dieser Kooperation ein abruptes Ende. Erhard Bartsch, das konnte unsere Untersuchung anhand seiner Artikel und Denkschriften zeigen, vertrat keine antisemitischen Positionen. Man muss dazu sagen, wir haben in unserer Studie erstmals flächendeckend das gesamte Schrifttum der biodynamischen Bewegung untersucht. Also alle Artikel der Zeitschrift Demeter von 1930 bis 1941 haben wir analysiert, alle Denkschriften, alle Korrespondenzen, alle Publikationen in anderen Zeitschriften. Aber trotzdem glaubte er bis zu seiner Verhaftung 1941 den staatlichen Repressionen gegen die Anthroposophie zum Trotz an den nationalsozialistischen Staat und, das, auch das ist überliefert, er verehrte die Persönlichkeit Adolf Hitlers. Bartsch war unseres Erachtens kein Nationalsozialist, wohl aber stramm deutsch-national eingestellt. Das Fehlen von antisemitischen und rassistischen Argumentationen in den Texten der biodynamischen Bewegung ändert nichts daran, dass zumindest Bartsch trotz des allgemeinen Wissens um die Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Deutschland noch bis zu seiner Verhaftung im Sommer 1941 sein Vertrauen in die Volksgemeinschaft und den NS-Staat setzte. Tatsächlich teilte er dieses Vertrauen damals mit der übergroßen Mehrheit der nichtjüdischen Bevölkerung im Dritten Reich. Es hilft, diese Haltung besser zu begreifen, wenn man den Nationalsozialismus weniger als bloße Gewaltherrschaft versteht, sondern wie Frank Bajor als Zustimmungsdiktatur und soziale Praxis, an der sich die Mehrheit der deutschen Gesellschaft in vielfältiger Weise beteiligte. Also auch der kleine Mann oder die kleine Frau hatten etwas davon, wenn die Wohnung der jüdischen Nachbarn aufgelöst worden sind. Und so beteiligte der Nationalsozialismus, der im großen Stil Raub sozusagen sich darin betätigte, auch kleinere Leute mit ihrem Anteil daran. Die BDW wurde also 1941 verboten. Wie kam es dazu? Der NS-Staat ist oft als polykratisch beschrieben worden, das heißt als System nebeneinander bestehender, konkurrierender Herrschaftsinstitutionen mit gleichen oder ähnlichen Kompetenzen. Und ich möchte hinzufügen, aber mit durchaus widersprüchlichen Interessen. Dieses für Außenstehende und eben auch für die Vertreter der BDW undurchsichtige System hat Hannah Arendt einmal so beschrieben. Der Einwohner des Dritten Reiches lebte nicht nur unter den gleichzeitig und zumeist miteinander konkurrierenden Instanzen von Partei und Staat, von SA und SS, von SS und Sicherheitsdienst. Er wusste niemals im gegebenen Augenblick, welche dieser Instanzen gerade die Fassade und welche die Macht repräsentierte. Das Verbot der BDW im Rahmen der sogenannten Aktion gegen Geheimlehren war in der Realität auch eine besondere Aktion gegen die hinterlassenen Strukturen von Rudolf Hess und brachte die absurde Situation mit sich, dass die BDW von den Verantwortlichen im Reichssicherheitshauptamt verboten wurde, um danach heimlich von der SS, die ja Teil des Reichssicherheitshauptamtes war, weitergeführt zu werden. Oberster Dienstherr beider Strukturen war nämlich Heinrich Himmler, der unzählige Positionen im NS-Regime an sich gezogen hatte. Das Verbot der BDW 1941 war nicht so einfach durchzusetzen wie seinerzeit die Verbote gegen Kommunisten, Sozialdemokraten oder Gewerkschafter. Bei der Durchsetzung des Verbotes gab es auch zudem deutlich weniger Gewalt als beim Kampf gegen den politischen Gegner 1933. So lässt sich beispielsweise erklären, dass noch circa 2 Wochen nach dem Verbot der Besuch einer Gruppe auf dem Mustergut Marienhöhe von der Gestapo zwar überwacht, aber geduldet wurde. Es ist erstaunlich, wie viele Mitarbeiter gerade auch in den im NS-Sicherheitsapparat, aber auch in anderen NS-Strukturen sich vor dem mit Ideen der BDW beschäftigt und ihr durchaus Sympathien und Interesse entgegengebracht hatten und dies auch in Presseberichten veröffentlicht hatten. So gab es also jetzt nicht unerhebliche Rückzugsgefechte innerhalb des Systems. Zudem wurden die seit langem bestehenden Animositäten und Machtkämpfe innerhalb der NS-Führung, zum Beispiel zwischen Landwirtschaftsminister Daré und Martin Bormann, auch über die BDW ausgetragen. Der ehrgeizige Bormann, bislang Stellvertreter von Hess, sowie Freund der chemischen und Düngemittelindustrie, stieg in der Hierarchie auf und sah die Zeit gekommen, mit Daré und dessen Sympathien für die BDW abzurechnen, zumal Daré durch seinen Stellvertreter Staatssekretär Backe bereits demontiert worden war. Nach dem Verbot des Reichsverbundes wurde auch das System von Produktion, Distribution und Konsumtion des biologisch-dynamischen Netzwerkes in Deutschland zerstört. Die Produkte konnten nicht mehr ihre Kunden erreichen, die Betriebe besaßen deutlich weniger Planungssicherheit. Werbung für und Informationen über biodynamische Erzeugnisse war nicht mehr möglich. Die landwirtschaftlichen Güter und Höfe, die biodynamisch produzierten, konnten dies jedoch weiterhin tun, solange es nicht in der Öffentlichkeit propagiert wurde. Was nun hat die Mitarbeiter oder die Anhänger der BDW dazu geführt, freiwillig zum Teil für die SS zu arbeiten? Bis in die späteren Kriegsjahre war so ein Eintritt in die SS freiwillig. Wir müssen also hier nicht unbedingt von Zwang ausgehen. Es handelte sich allerdings nur um wenige, also weniger als 10, allerdings prominente Vertreter der BDW, die die SS 1941 zur Mitarbeit bewegte. Einige Vertreter der BDW waren ja auch verhaftet worden. Leider gibt es nur sehr wenige autobiografische Texte, in denen man etwas über die Beweggründe der einzelnen Protagonisten erfahren könnte. Einzig von Karl Grund sind private Briefe überliefert, die verdeutlichen, dass er das verbrecherische Tun in den besetzten Gebieten kritisch reflektierte. Bei ihm war die Zusammenarbeit sicher am wenigsten freiwillig, aber sie bedeutete das Ende seiner Gestapo-Haft und dass er fachlich seiner bisherigen Arbeit weiter nachgehen konnte. Martha Künzel hatte es als Frau besonders schwer, in der NS-Zeit überhaupt eine forschende Arbeit mit nicht prekären Bedingungen zu finden. Franz Lippert war sicherlich fasziniert von den enormen Ressourcen, die ihm die SS bot. Allen gemein aber ist der Wunsch, unbedingt den Ideen und der Praxis der BDW das Überleben zu sichern und die geschaffenen Strukturen nicht in inkompetente Hände fallen zu lassen. Wie gestaltete sich nun die Zusammenarbeit zwischen BDW und der SS in der Praxis, also nach dem offiziellen Verbot? Die Zusammenarbeit erstreckte sich auf zwei Gebiete. Erstens in den Konzentrationslagern. Es waren maßgeblich die von der SS-Organisation Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung betriebenen 23 biodynamischen Einrichtungen, die nach 1941 ohne Beschränkungen aktiv blieben. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Betriebe und Güter in und im Umfeld einiger Konzentrationslager. Zuallererst ist hier natürlich Dachau zu nennen, wo es bereits seit 1939 ökologische Anbauversuche gegeben hatte, insbesondere mit Kräutern. Dieses Areal wurde euphemistisch mit Plantage oder Kräutergarten bezeichnet. Natürlich war dieser Bereich trotz seines harmlosen Namens auch ein Ort brutalster Ausbeutung von Häftlingen. In der Forschungsabteilung dort in Dachau arbeiteten Franz Lippert und Martha Künzel. Von Lippert sind aus der Nachkriegszeit viele Berichte überliefert, die ihm eine faire und anständige Behandlung der Häftlinge bestätigen. Auch das KZ Ravensbrück und die in der Nähe gelegenen Höfe Komturei und Brückentin wären zu nennen. Zweitens. Himmler war ja selbst Landwirt gewesen und in seiner frühen Zeit auch durchaus ein Kritiker der chemischen Industrie. Himmler war nicht nur weiterhin an der Erprobung der BDW interessiert, sondern sogar an deren Ausweitung. eine offene Weiterführung der wie immer auch gearteten BDW, man nannte sie inzwischen offiziell lebensgesetzlicher Landbau, war nach dem Verbot 1941 offiziell im Reich jedoch nicht mehr möglich. Da Himmler aber an weiteren Versuchen interessiert war, schien es ihm am sichersten, dies in den nunmehr besetzten Gebieten der Sowjetunion zu tun. Die Wahl fiel auf die Ukraine und dort auf das Staatsgut Wertokiewka in der Nähe der Stadt Zhytomyr, das man in Wertingen umbenannte. Dieses Gut war zu sowjetischen Zeiten als besonders effektive landwirtschaftliche Einrichtung bekannt, unter anderem durch Hopfenanbau, und hatte sogar den Leninorden erhalten. Wie sehr Himmler durch seine Ämterhäufung und deren Partikularinteressen in Widersprüche geriet, zeigt eine Episode im geheimen ukrainischen Versuchsgut Wertingen, wo unter SS-Ägide auch nach dem offiziellen Verbot der BDW diese weiterhin von Karl Grund praktiziert wurde. Der SS-Sonderstab Henschel war im Gebiet Zhytomyr zuständig, die sowjetischen Kolchosen aufzuteilen und sie deutschen Siedlern zur Verfügung zu stellen. Wertingen lag in diesem Gebiet. Es aufzuteilen hätte eine Erprobung der BDW unmöglich gemacht und bereits getätigte Anbauarbeiten, zum Beispiel Hecken, zerstört. Zwangsläufig waren die Interessen von SS-Standartenführer Theodor Henschel und SS-Obersturmführer Karl Grund gegensätzlich. Beide aber hatten ihre Befehle von Himmler. Grund besaß die besseren Beziehungen zum Reichsführer und spielte dies aus. Henschel betonte in einem anschließenden Bericht, dass er sehr wohl wisse, dass Grund wohl verbotene BDW-Forschung in Wertingen anstellte. Bei Zhytomyr hatte Himmler unter dem Decknamen Hegewald auch sein vorgeschobenes Hauptquartier, nachdem die jüdische Bevölkerung dort ermordet oder deportiert worden war. Gerade aus Zhytomyr ist überliefert, dass die SS dort die Hinrichtung von jüdischen Mitarbeitern der sowjetischen Justiz öffentlich als Volksbelustigung organisierte. Hegewald war gleichzeitig ein von der SS realisiertes Siedlungsgebiet mit ca. 10.000 Volksdeutschen, die durch Auswanderungswellen Mitte des 19. Jahrhunderts in verschiedene Teile Russlands gelangt waren. Zusätzlich siedelte man hier andere Deutschstämmige aus anderen Gebieten an. Das war eine Notlösung, denn es gab, anders als erwartet, kaum freiwillige Siedler aus Deutschland. Die Siedlungspläne der Nazis entsprach keineswegs und zu keiner Zeit den privaten, sozialen oder wirtschaftlichen Bedürfnissen der deutschen Siedler, sondern entsprang allein den rassistischen und imperialistischen Fantasien der SS und NS-Führung. In Wertingen, das hatte ich erwähnt, war besonders Karl Grund aktiv, der von dort aus viele Reisen in die besetzten Gebiete bis auf die Krim unternahm, um weitere Orte für eine mögliche biodynamische Bewirtschaftung zu finden. In den Unterlagen ist bis zu 50 geplanten Objekten die Rede. Das ist aber natürlich völlig unrealistisch bereits damals gewesen. Die biodynamische Bewirtschaftung des Gutes Wertingen war natürlich mit der Rückeroberung der ukrainischen Gebiete durch die Sowjetunion vorbei. Und kurze Zeit darauf stand ja die Rote Armee in Berlin. Wie ging es nun nach der deutschen Kapitulation im Mai 1945 mit der BDW weiter? Dies war eigentlich nicht die Aufgabe unseres Projektes, aber wir waren der Meinung, dass man einen kurzen Ausblick auf die Nachkriegszeit auch doch noch werfen sollte, um zu gucken, welche Strukturen eventuell übernommen worden sind und welche nicht. 1945 war ein Großteil der BDW-Güter im Osten Deutschlands durch deutsche Gebietsverluste, Enteignungen und Landreform verloren gegangen. Eine neue Sammlungsbewegung begann nun sehr klein und beschränkte sich auf die Westzonen. Im August 1946 wurden die ehemaligen Mitglieder des Versuchsrings und Interessierte zu einem Treffen zur Konstituierung des Forschungsrings für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise aufgerufen, der im Oktober in Stuttgart gegründet wurde. Die Neubenennung Forschungsring zeigt, dass die Organisatoren eine geradlinige Fortführung des vormaligen Versuchsrings vermeiden wollten. Man wollte, hieß es in den frühen Verlautbarungen, keine Zentralisierung und verzichtete bewusst auf einen Dachverband. Dieser Entschluss war zweifellos eine Lehre, die man aus der NS-Zeit zog. Es war der Reichsverband gewesen, der mit dem NS-Staat und der Partei verhandelt hatte. Mit der dezentralen Struktur glaubte man, sich stärker auf sich selbst und die eigenen Projekte orientieren zu können. Bemerkenswert auch war oder auch ist, dass die beiden Spitzenfunktionäre aus der NS-Zeit, Erhard Bartsch und Franz Dreidachs, nach 1945 keine besonderen Funktionen in der neuen Organisation erhielten. Also sich darum nicht beworben und sie auch nicht angetragen bekommen haben. Eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gab es jedoch nicht, auch wenn es durchaus interne Debatten gab. Eine breitere öffentliche Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, das hat Micky schon erwähnt, sollte dann erst in den 1980er Jahren einsetzen. Ja, vielen Dank.